herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Unser Mann in Hollywood ist einer, den Sie vielleicht nicht namentlich kennen, aber bestimmt schon gesehen haben. Er hat in internationalen Oscar-prämierten Kinoproduktionen mitgespielt und kommt jetzt direkt von den Filmfestspielen in Cannes zu uns, wo er mit Hollywood-Star Kristen Stewart den roten Teppich gerockt hat. Auf ein Weinchen mit George Clooney hat er sich auch schon getroffen. Donnerstag nun seine erste Hauptrolle in der ARD als Kommissar im neuen Galizien-Krimi. Die Spannung steigt. Herzlich willkommen, Michael Epp. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Ein bisschen aufgeregt, Premiere bei Das?
Sehr. Es ist meine erste Talkshow, deswegen freue ich mich.
Wow. Und dann kommst du auch noch aus Cannes. Das musst du uns unbedingt erzählen. Wir sehen ja immer nur die tollen Bilder von den tollen Frauen und Männern in Superkleidern und Anzügen. Wie war's?
Ein ziemlich großer Zirkus, ehrlich gesagt. Aber ein sehr schöner, den ich 3 Tage genossen habe. Aber war dann auch sehr froh, wieder abzuhauen. Aber es war schon eine tolle Erfahrung, da diesen riesigen Teppich da runterzulaufen mit hunderten von Fotografen links und rechts. Aber auch etwas surreal natürlich. Man läuft denn da so rein und dann lief auch noch A Beautiful Day von U2, weil die nach uns im Teppich gelaufen sind. Also es war alles so, wo bin ich hier?
Hier sieht man euch auch mit dem Cast. Kristen Stewart in den cooles Outfit mit den Bermudas Outfit hier und der Kappe in der Hand. Frau. Und ihr habt im Grunde ihr Regiedebüt, ne, gefeiert, weil das war ihre Premiere.
Das war ihre Premiere. Kristen hatte sich einen kleinen, feinen Film angenommen, der über eine Vater-Tochter-Beziehung erzählt, welche für die Tochter sehr schwierig war, weil es ja toxisch war etc. In dementsprechend musste sie sich erstmal selber zerstören und dann wieder neu aufzubauen und von ihrem Vater auch loslassen. Also sehr schwieriges Thema und intensive Arbeit, aber bin umso schöner, dass wir dann auf so einer großen Bühne die Premiere feiern durften und dass der Film auch wirklich sehr schön angekommen ist.
Habe ich gehört. Also schon richtig viel Applaus gab es. Sind jetzt alle sehr gespannt, was daraus geworden ist. Und du sagst, das sieht einfach so toll aus und trotzdem hat man nach 3 Tagen so das Gefühl, jetzt reicht's.
Es ist ja doch so ein Zirkus, der einem denn für die kurze Zeit vielleicht auch so ein bisschen in den Kopf hochsteigt und dann ist der kleine Teufel auf der Schulter, der sagt, oh, ich glaube, du bist richtig cool. Und dann fällt einem aber irgendwann mal auf, dass das alles nicht ganz so real ist. Und mir war der Zirkus dann irgendwann mal zu viel, dass ich sogar meinen Flug am 4. Tag von dem Abend auf den Morgen verlegt hatte, damit ich dann früher wieder zu Hause bei der Familie bin.
Ich hatte ja gesehen, Heidi Klum, Tom Kaulitz und so, die haben sich auch mega aufgerüstet, natürlich lange überlegt, was sie anziehen, um aufzufallen. Hast du gesehen?
Die sind mir einmal auch tatsächlich mit irgendwie so 4, 5 Bodyguards da vor der Nase rumgetanzt, was ich doch sehr, sehr witzig fand.
Ja, da fragt man sich, ne? Brauchen die so viele Bodyguards oder wollen die gesehen werden mit ihren Bodyguards?
Das hast du jetzt gesagt, aber ich würde das vielleicht sogar unterstreichen, dass also, das vielleicht Aufmerksamkeit generiert.
Spannend auf jeden Fall natürlich, bei so einem roten Teppich-Erlebnis mal dabei zu sein, aber ich sag nur, wer kann, der kann auch zu uns kommen. Wir reden über deine internationale Karriere, deine Zeit in New York und deine Erfahrungen jetzt auf dem Jakobsweg. Schauspieler Michael Epp, ganz anders, wir duzen uns auch. Er ist noch im Amt, richtig gut im Geschäft, ist heute unser Gast und Laura Neumeister macht Lust auf mehr.
Vielsagende Blicke, viele Emotionen, viel Action. Der Deutsch-Brite Michael Epp wächst am Bodensee auf, studiert Schauspiel in Amerika und macht international Karriere. Beweist sein einmaliges Talent an der Seite von Hollywood-Stars wie Jason Statham, John Krasinski oder Samuel L. Jackson. Er ist ein wahrer Verwandlungskünstler, spielt arrogante Tatverdächtige.
Wo waren Sie eigentlich gestern Abend? Bin ich verdächtig? Ja, beantworten Sie doch einfach meine Frage.
Unschuldige Mordopfer und jetzt den klugen Kommissar.
Verheiratet, Familienvater, aber hatte ganz offensichtlich eine Affäre mit dem Mordopfer.
Schauspieler Michael Epp.
Wow, ich finde, das hört sich sehr cool an. Bodensee, New York, Berlin, Cannes, Galizien und ich habe noch ganz viele Orte vergessen. Ach, ist man schon beeindruckt, muss spannend sein, dieses Leben.
Doch, man reist doch relativ viel in dem Beruf, was ja auch so ein bisschen der Catch-22 ist. Wenn man erfolgreich ist, dann reist man viel und ist aber weiter oder viel öfters weg von der Familie. Und wenn man in der Hinsicht nicht erfolgreich ist, dann ist man öfters zu Hause. Also man kann es sich leider nicht aussuchen und das ist ja auch alles hoch und runter die ganze Zeit mit der Karriere.
Ja, aber toll, so international besetzt zu werden und auf zu spielen. Alle Fälle, ne? Das ist ja schon nicht selbstverständlich.
Da bin ich sehr dankbar, aber ich bin auch zweisprachig aufgewachsen und hatte meine ersten Schritte in New York gemacht. Also meine Mutter ist Engländerin und dann habe ich lange in New York gelebt, habe da meinen ganzen Freundeskreis an Filmemachern noch Und dadurch bin ich so ein bisschen in diese englischsprachige Schiene reingerutscht, viel eher als ins deutsche Business.
Das heißt, für dich ist es eigentlich normaler, auf Englisch zu spielen als auf Deutsch?
Tatsächlich. Ich finde es sogar für mich einfacher, auf Englisch zu spielen als auf Deutsch, weil einem einfach so, jetzt platt gesagt, so Sätze wie I love you fallen einem tatsächlich einfacher aus dem Ärmel raus, ja, im Englischen als im Deutschen. Also im Deutschen muss ich immer mehr Arbeit reingeben, um die Wahrheit in den Sätzen auch zu finden tatsächlich.
Ich liebe dich klingt einfach auch viel ernster und schwerer. I love you sagt man mal so dahin.
Aber wenn es denn wirklich ehrlich rüberkommt, dann hat es im Deutschen, finde ich, sogar noch viel mehr Bedeutung als im Englischen.
Du spielst auf jeden Fall jetzt im Deutschen in der ARD 2015 Primetime, beste Sendezeit, die neue Hauptrolle im Galizien-Krimi. Mhm. Du bist der neue Kommissar.
Ich spiele den Hauptkommissar Acosta, der sich nach Valencia versetzen lässt, um seine Beziehung, ehrlich gesagt, nach Santiago de Compostela versetzen lässt.
Von Valencia.
Genau, um seine Beziehung zu retten, die Risse genommen hat, weil er sich halt immer tunnelartig auf die Arbeit konzentriert. Nur als er da ankommt, in diesem malerischen, beschaulichen Santiago de Compostela, in der Hoffnung, da mehr Zeit zu haben für die Familie, wird er direkt mit dem Mordfall begrüßt und muss dann wiederum den gleichen Spagat wieder hinbekommen zwischen Beruf und Familie. Und darüber hinaus findet er auch noch im Laufe des Films heraus, dass seine Frau eine Beziehung mit seinem Kommissarkollegen,
oh mein Gott,
Martinez angefangen hat, gespielt von dem tollen Dirk Borchert. Also von dem her wird alles ein bisschen komplizierter, wie er sich es anfangs vorgestellt hat.
Klingt kompliziert, ist aber super spannend, hat auch sehr gute Kritiken, auch weil es mal ganz anders gedreht ist. Wir schauen einfach mal rein.
Super.
Hier entlang. Arme Frau. Heutzutage passieren sogar in Santiago schlimme Dinge. Wenn Sie mich brauchen, ich bin oben.
Danke.
Macht man das so in Valencia, ja, zur Begrüßung?
Was machen Sie denn hier?
Meine Arbeit.
Ja, schon weg.
Ja, also ich meine, wenn man das sieht und auch mit der Musik, ist schon Suspense, Spannung aufgebaut, ne?
Auf alle Fälle, das war von Anfang an das Konzept der Produzenten auch, Turbine Studios, die haben von Anfang an das mir so gepitcht, dass sie mehr Atmosphäre reinbringen wollen, dass sie sozusagen diese, also respektvoll gemeint, diese Strukturen, die sich vielleicht im deutschen Krimifach etwas eingefahren haben, aufbrechen wollten und einfach eher so eine Atmosphäre reinbringen wollen, dass, wo alles nicht jetzt perfekt ausgeleuchtet ist, wo mit Halbschatten gearbeitet wird. Und dann hatten wir das große Glück, dass der Regisseur Adolfo Kolmerer, der auch schon Oderbruch und Fitzex der Heimweg gemacht hatte, dass wir ihn gewinnen konnten mit seinem Kameramann Christian Huck, für mich die talentiertesten Filmemacher, die gerade arbeiten in Deutschland. Und dass die haben einen Kinolook da mit reingebracht. Das war wirklich toll. Und für mich war das ein No-Brainer, da mitzumachen. Und ich glaube, das sieht man auch im Film, dass das genau das passiert ist, was sozusagen anfangs besprochen wurde.
Wie hast du überhaupt reagiert oder was hast du gedacht, als dann die ARD oder die Produktionsfirma angerufen hat und gesagt hat, hast du Lust, eine Hauptrolle zu spielen, Kommissar? Hast du gedacht, wird aber auch mal Zeit, dass die mich mal sehen?
Nee,
hier in Deutschland, wo ich auch international auftrete?
Auf alle Fälle. Witzigerweise habe ich tatsächlich eher immer Schwierigkeiten gehabt, in Deutschland unterzukommen als in Hollywood oder in Amerika, was ich auch verstehe. Kann, weil ich habe da meine Karriere angefangen, mein ganzes Netzwerk ist da. Aber umso glücklicher war ich natürlich, jetzt auch so ein Krimi mal spielen zu dürfen und dann gleich mit so talentierten und spannenden Menschen. Hat mich schon sehr gefreut, da mal einzutauchen.
Also die Tote vom Jakobsweg, 20.15 Uhr am Donnerstag in der ARD. Nicht verpassen. Und Jakobsweg, das ist ja ohnehin auch ein Weg, ein sehr spannender Ort. Viele, die einmal gegangen sind in Jakobsweg, sind fast hooked, wollen immer wieder. Wie war das für dich? Hast du ein bisschen die Atmosphäre mitgekriegt? Ihr habt ja in Santiago de Compostela am Ende des Jakobswegs gedreht.
Auf alle Fälle. Ich habe schon ein paar Familienmitglieder, die den gelaufen sind. Und ich hatte selber vor, tatsächlich lange den zu laufen auch schon. Habe es leider noch nicht geschafft. Bei uns war das so, dass ich tatsächlich diese Emotionalität des Jakobswegs unterschätzt habe, weil der wirklich...
Das sind übrigens, wenn du erzählst, auch Filmszenen.
Ach, wunderbar. Was ich unterschätzt habe, sind, man trifft ja wirklich tagtäglich in Santiago Hunderte von Pilgerinnen und Pilger und man kommt mit denen ins Gespräch und die laufen ja diesen Weg aus hochemotionalen Gründen, sei es um ein Kapitel abzuschließen, ein neues anzufangen für eine verstorbene Person. Und man wird denn, wenn man mit diesen Leuten ins Gespräch kommt, unweigerlich ja auch ein kleiner Teil ihrer Reise. Und das ging dann auch so unweigerlich in die Arbeit über und das fand ich so spannend. Wir hatten eine ganz tolle Situation, als wir vor der Kathedrale in Santiago gedreht hatten. Wir durften sogar in der Kathedrale drehen, als einer der ersten Produktionen. Aber wir hatten vor der Kathedrale gedreht, die letzte Szene des Films, und plötzlich lief eine Pilgerin, wir konnten den Platz jetzt nicht ganz abblocken, lief eine Pilgerin, die am Ende des Weges angekommen ist, sozusagen in das Bild hinein, hatte nichts mit dem Film zu tun, hatte schon angefangen zu weinen. Ich glaube, es waren Freudetränen, weil sie sozusagen das Ende ihrer Reise erreicht hat, warum auch immer sie diesen Weg gelaufen ist. Und wir hatten den spontan einen Drehstopp eingeleitet und sind einfach 3 Schritte zurückgegangen, um ihr diesen Raum zu geben, um diesen Moment auch zu haben. Und da merkt man einfach diese unfassbare Magie und Energie des Jakobswegs. Und wie gesagt, der ist tagtäglich in unsere Arbeit auch übergegangen. Das fand ich extrem spannend und habe es tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt.
Aber vielleicht gehst du ihn ja mal, oder ein Stück zumindest.
Ich möchte ihn auf alle Fälle gehen. Wir hatten auch mit dem Team, da sind wirklich fast schon unüblich bei so einem Filmdreh, sehr viele Freundschaften entstanden. Also man versteht sich immer sehr gut, aber am Ende eines Drehs, es sind ja immer so Ersatzfamilien, wenn man weit weg dreht von seinen eigenen Familien, kommen immer schnell Ersatzfamilien zustande und am Ende des Drehs liegt man sich alle in den Armen und sagt, lass uns auf alle Fälle gemeinsam Geburtstag feiern, und dann am nächsten Tag aber denkt man sich, oh nee, war mal kurz, ich habe ja noch einen eigenen Freundeskreis. Also respektvoll gemeint. Aber bei dem Dreh speziell, wir haben bis heute, treffen wir uns regelmäßig noch auf ein Abendessen, auf ein Bierchen. Wow. Also sind tolle Freundschaften entstanden, was mich sehr gefreut hat. Und es war für mich auch letztes Jahr wirklich einer der Highlights tatsächlich meines Drehs. Obwohl ich mit Kristen diesen Film drehen durfte oder auch ein Guy Ritchie-Projekt drehen durfte, die auch alle toll waren. Ja. Aber der Galizien-Krimi war tatatsächlich mein Highlight.
Also hatte ich da auch was, eine Magie getroffen, eine Spiritualität auf vielleicht, irgendwas hatte ich getoucht. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf den Film und hoffen auch nicht, dass das die erste und damit letzte, sondern noch ganz viele Hauptrollen folgen. Alte Schätze, Schnäppchen, Kuriositäten, all das findet, wer früh aufsteht und zum Flohmarkt geht. Jede Woche gibt es die, große, kleine, in der Stadt, auf dem Land. Georg Beinlich war für uns in Verden und hat die Profis getroffen.
Hier steht kein Auto. Hier ist meine Kiste und die steht hier schon länger. Sagen Sie mal, geht's noch?
Hitzige Momente frühmorgens in Verden. Erst um Punkt 6 Uhr dürfen die Tische gestellt werden. Umgehend lockt das die Schnäppchenjäger an. Und die Profis sind nicht zimperlich.
Ja, das ist ganz schnell. Und die Frage, haben Sie Schmuck dabei?
Ja.
Das ist so das Erste, was kommt. Aber das ist etwas anstrengend. Kartons auf und schon sind die Nasen drin.
Nur der frühe Vogel fängt den Wurm.
Man kriegt hier ab und zu dann noch mal ein Schnäppchen. Später muss man dann möglicherweise mehr bezahlen. Es gibt auch Aufkäufer, die das da nachher für das Dreifache anbieten.
Doch die Schnäppchen wollen auch erst gefunden werden. Martin Jansen sucht für seinen Antikladen in Bremen Porzellan, Silber, altes Spielzeug oder Emailleschilder. Am besten alt und neuwertig.
Ich war früher beim Bundesgrenzschutz. Richtig. Und bevor das alles weggeschmissen wird und so weiter, hat man gesagt, ne, wir machen das mit.
Was rufst du dafür auf?
Der letzte Preis dafür ist 95 Euro.
Kommt für mich jetzt so momentan nicht in Frage.
Bist du Händler oder was?
Jo. Für einen 20er?
Na gut.
Machen wir. Okay.
Die Händlers.
Ich habe von vornherein irgendwie ein Limit bei mir im Kopf. Ne, und frage dann eben nach dem Preis, was sie aufrufen. Und dann, wenn es ein guter Preis ist, handle ich da auch nicht mehr. Ne? Das ist so ein alter Nachdruck. Ja, ich mache da 45 dran. Das ist jetzt nicht kein Riesengewinn, ne? Kein Riesenschnäppchen. Aber das ist nett, dekorativ. Ne?
Als Händler muss er auch wissen, was gerade läuft. Schallplatten gibt es viele.
Gefragt ist Jazz, Rock, Pop. Und wenn du da so eine Besonderheit findest, ich sag mal, die Erstprägung der Beatles, aber das wird nicht dabei sein, das vermute ich mal nicht, das wäre ja, aber wer weiß.
Ziemlich mühsam, die Suche. Der Stundenlohn schwankt deswegen stark.
Der kann mal 1 Euro sein, der kann aber auch 100 Euro sein, das ist verschieden, ne?
Gute Schnäppchen sind rar geworden. Durch die Internetplattformen sind die Verkäufer gut informiert oder verkaufen gleich selber dort. Um jetzt die echten Perlen vom Tand unterscheiden zu können, braucht es Fachwissen. Kunstgeschichte hat der gelernte Maurer eigentlich ja nicht studiert.
Learning by doing. Ja. Ich habe mit 13 angefangen, meinem Vater die Garage vollzustellen und immer schon irgendwie ein Lager gehabt. Und vor 30 Jahren habe ich das zu meinem Beruf gemacht. Ne?
Sein Kapital, viel Erfahrung und ein geübtes Auge. Das entdeckt einen alten Bahnhof aus Blech.
Was musst du denn dafür auf?
20 Euro wollte ich dafür haben.
Gibst du es für 15 mit? Okay, machen wir.
Das Erbstück des Schwiegervaters ist gut das Dreifache wert. Es kommt noch besser.
Davon wollte ich 220 Euro haben.
Sag 150 und dann...
Ja, dann 160. Also
160, machen wir.
Dann machen wir das so. Alles klar, danke.
Super.
Gut gefeilscht ist halb gewonnen. Jansen hat so auch schon mal 10 Standuhren nach Kuwait verkauft. Seine Flohmarktschnäppchen muss der Profi jetzt nur noch an den Mann bringen. Erst dann hat er auch etwas verdient.
Ach, ich liebe ja Flohmärkte, ne? Das ist mein Schönstes, so mit der Zeitung unterm Arm und einem Kaffee in der Hand, so wie die New Yorker das auch gerne machen. Dann läufst du über den Flohmarkt, dann gehst du ins Café, das ist so ein herrlicher Sonntag.
Hat tatsächlich auch gerade Kindheitserinnerungen geweckt.
Oder?
Meine Eltern hatten immer diesen englischen Antiquitätenladen und den mein Bruder gerade übernommen hatte tatsächlich, der gerade Vater geworden ist. Und wir sind aufgewachsen, wir sind mit dem alten Bus nach England gefahren, haben diese ganzen Auktionen und Märkte durchforstet und dann immer voll beladen wieder zurück mit der Fähre rüber, irgendwie eingekeilt zwischen Möbeln. Es war schon immer sehr spannend und eine Abenteuerreise für mich.
Mochtest du das denn als Kind oder hast du gesagt, oh, schon wieder auf dem Flohmarkt?
Ich hab's geliebt. Ja? Ich habe es geliebt. Ich habe bis heute, wenn ich diesen Geruch von diesen Märkten damals, also diese Antiquitätenmärkte, da fühle ich mich gleich an die Kindheit zurückerinnert. Oder wenn ich bei uns in Konstanz in den Laden reinlaufe, habe ich das Gleiche. Das bringt unfassbar schöne Kindheitserinnerungen.
Und bist du auch selbst noch umgeben von Antiquitäten, eingerichtet mit Antiquitäten?
Bei uns zu Hause nicht mehr ganz so, ja, ehrlich gesagt. Wir haben noch so ein paar Stücke, die mir sehr am Herzen liegen, aber trotzdem, ich mag es unheimlich gerne und bin auch sehr froh darüber, dass mein Bruder das übernommen hatte, ja, weil einfach das so eine Kindheitserinnerung ist, die ich ungern aufgegeben hätte.
Ich kann mir vorstellen, als Kind ist es auch toll, in so einem Laden selber mal wie praktisch Kaufladen spielen.
Ja. So habe ich es wirklich. Ich habe auch die ganze Zeit da in diesem Laden verbracht, nach der Schule, nach dem Kindergarten, sind wir immer da sofort rein und habe auch Verkäufer gespielt und versucht, meine Möbel loszuwerden. Aber ich glaube, meine Eltern haben die denn verkauft und nicht ich.
Deine Mutter Engländerin, dein Vater Deutscher, wie haben die beiden sich kennengelernt?
Mein Vater ist nach London gegangen und hatte meine Mutter mal gesagt, komm doch mich mal besuchen in Konstanz. Und den Besuch hat auch stattgefunden, nur ist sie nie wieder zurückgegangen. Und mittlerweile lebt sie, glaube ich, länger in Konstanz als in England.
Ist natürlich auch ein extrem schönes Fleckchen Erde, ne? Da
es am Bodensee. Also
es ist ja so, es tut ja fast weh, so idyllisch ist das.
Es ist ein absoluter Traum. Also unser schönes Allensbach, wo ich aufgewachsen bin, ist wirklich das schönste Dorf, da ist die Familie. Yeah. Waren viele Wandern auch früher. Aber es ist das schönste Dorf am Bodensee, das Allensbach. Und mein Bruder, meine Mutter wohnen da immer noch. Und wie gesagt, der Weg nach Konstanz ist nicht weit. Es ist ein Traum. Im Winter geht man Skifahren, im Sommer geht man da schwimmen. Fällt einem leider immer zu spät auf, wenn man erstmal weggezogen ist. Fällt einem nämlich auf, dass andere Leute da hinfahren,
ja, um Urlaub zu machen. Das sieht nämlich aus wie Urlaub am Bodensee,
Gott,
ne? Am Steg mit deinem Bruder.
Oh Gott, da sah ich noch ganz anders aus. Was ist nur passiert mit mir?
Aber das sieht so aus, als wärst du eher ein schüchterner Junge gewesen. Ich finde, du siehst nicht so aus wie der Bandenchef, sondern eher wie Mamas Liebling.
Das vielleicht auch, aber ehrlich gesagt, obwohl ich am Bodensee aufgewachsen bin, ich bin der größte Angsthase, wenn es ums Wasser geht. Also wirklich, ich hatte einmal, wurde mir ja gesagt, ich muss so einen Opti-Schein machen, also segeln. Und bin, glaube ich, beim ersten Windstoß, obwohl es gar nicht so dramatisch war, habe ich lautstark nach Hilfe gerufen und gesagt, holt mich hier runter. Und die Leute haben mich alle komisch angeschaut und meinten, also es ist wirklich ein winziger Windstoß gewesen. Aber ich habe wirklich gedacht, ich kenne da gleich. Also ich war immer ein relativ wasserscheuer Mensch. Es hat sich mittlerweile zum Glück gelegt. Oh Gott.
Das süß,
ist,
oder?
Das ist 3 Jahre her jetzt, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich.
Oder 4. Aber es war ein Traum, da aufzuwachsen.
Das glaube ich. Und warst du ein guter Schüler oder gerne in der Schule? Was für einer warst du?
Ich war gerne in der Schule, nur leider aus den falschen Motiven, weil es für mich so eine Bühne war.
Ach, da schon?
Also ich war so ein Klassenclown, ehrlich gesagt. Glücklicherweise, glaube ich, bin ich niemanden auf den Schnips getreten, glaube ich. Yeah. Aber das war für mich so eine wirklich eine große Bühne. Wir hatten mit unserem Freundeskreis ziemlich viel Schabernack getrieben. geschrieben und immer wieder mal Ärger dann auch bekommen vielleicht, aber ich habe es geliebt früher da.
Und warst du der Mädchenschwamm?
Nee, nicht, ehrlich gesagt. Ich war eher der Pausenclown, ehrlich gesagt. Doch, doch. Ich bezeichne mich selber als Rohdiamanten vielleicht damals.
Musste nur geschliffen werden. Ja, ja. Das ist dann in New York passiert, später. Aber hast du damals schon gedacht, du willst Schauspieler werden, wenn du diese Bühne so genossen hast?
Ich hatte immer Filme geschaut über einen Anwalt, über einen Arzt, über einen Astronauten und habe danach gesagt, ich will jetzt auch Astronaut werden. Und da irgendwann habe ich meine Mutter, da wollte ich, glaube ich, Downton Abbey zu oft geschaut.
Zauberer.
Aber dann hat meine Mutter tatsächlich gesagt, du, also wenn du die ganze Zeit deine Berufswünsche änderst, dann werd halt Schauspieler. Ja. Und dann habe noch nie an diesen Beruf gedacht und dachte so, oh, vielleicht ist das was. Und meine Mutter ist dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hatte mich dann bei ihrer Freundin, die so eine Theatergruppe hatte, dem Hermes-Theater in Konstanz, angemeldet. Und da habe ich tatsächlich meine ersten Bühnenerfahrungen gemacht und die Liebe dafür entdeckt. Und meine Mutter konnte natürlich nicht wissen, dass das mein Beruf tatsächlich wird. Die wollte mir einfach nur mal einen neuen Weg zeigen. Aber vielleicht bereut sie es bis heute.
Ach, nee. Ah, das glaube ich nicht. Nee, ich bin mega stolz.
Sie war immer unterstützend und hatte mich in allen Lagen unterstützt.
Ach, schön. Und dadurch, dass dein Bruder eben dann auch das Geschäft übernommen hat, warst du da auch raus?
Da war ich auch raus aus der Nummer, denn also mein Bruder hat das Geschäft übernommen, deswegen, ich glaube, ich habe eine sehr glückliche Mutter zu Hause.
Und bist du ab und zu noch da?
Ich versuche so oft wie möglich unten zu sein. Meine Tochter, die geht in Berlin zur Schule, deswegen ist es meistens dann zu Schulferien, Sommer oder Winter etc. Fahren wir dann immer runter und ist natürlich immer fast schon ein kleiner Urlaub.
Das glaube ich. Also wenn einer eine Reise macht, ja, zum Beispiel an den Bodensee, dann kann er was erzählen oder er kann, wie es früher üblich war, eine Postkarte schreiben. Postkarten sehen auf den ersten Blick ja meist belanglos aus, können aber durchaus politisch sein. Für den Germanisten, den Karin Rowohlt getroffen hat, ein spannendes Thema seiner Doktorarbeit.
Laut Duden ist eine Postkarte eine ein bestimmtes Format aufweisende, für kurze schriftliche Mitteilungen bestimmte Karte, die ohne Umschlag verschickt wird. Für Florian Grundmüller ist sie ein Forschungsobjekt.
Ich glaube, das Besondere an der Postkarte ist, dass sie eigentlich nichts Besonderes ist.
Ein Alltagsgegenstand, der Geschichte lebendig macht, meint Grundmüller. Er schreibt seine Doktorarbeit über Postkarten in Umbruchszeiten.
Tatsächlich hat es bei mir gefunkt, als ich gemerkt habe, dass es Postkarten gab, die über die deutsch-deutsche Grenze hinweg verschickt wurden. Und da habe ich gemerkt, dass die Postkarte eigentlich so ein Fenster zu einer Welt ist, die den Leuten eigentlich verschlossen bleibt.
Künstler in der DDR lebten gefährlich. Ihnen drohte Haft oder Zwangsausbürgerung. Einige Werke schafften es als Postkarte an der Stasi vorbei in die ganze Welt.
Die Mail-Artists der DDR hatten Netzwerke geknüpft zu internationalen KünstlerInnen. Anne Perdue mit Joseph Beuys, die kannten Yoko Ono. Das sind alles keine ausgebildeten Künstlerinnen und Künstler gewesen. Das waren Lkw-Fahrer, das waren Verkäuferinnen. Das ist alles Laienkunst. Hier ist zum Beispiel eine Karte von Jürgen Gottschalk, der gelernter Siebdrucker war und dem seine Werkstatt dann einfach geschlossen wurde von der Stasi tatsächlich aus.
Die Texte, Momentaufnahmen aus der Wendezeit. Oft banal, manchmal spannend. Der Forscher stößt auf eine verschlüsselte Nachricht und stöbert den Urheber auf.
Es waren zwei Freunde, die in ihrer Jugend mit 15, 16 sich gerne Postkarten geschickt haben und sich einen Spaß daraus gemacht haben, ihre Postkarten zu verschlüsseln, an die Postkontrolle zu ärgern. Und die Runenschrift haben sie einfach aus Asterix-Comics, die ihnen aus dem Westen in die DDR geschmuggelt wurden.
Besonders kurios die Schallpostkarten. Musikalische Grüße für jeden Anlass made in GDR.
Liebling, na was dann? Fängt für dich.
Westmusik hören war dagegen verboten. Im Berliner Stasi-Archiv macht der Forscher einen traurigen Fund.
Da habe ich einen ganzen Stapel, wahrscheinlich 50, 60 Postkarten gefunden, die an den NDR, ans Radio Niedersachsen adressiert waren, mit Musikwünschen aus der DDR ans Radio. Musikwünsche, die sozusagen nie dort angekommen sind, wo sie ankommen hätten sollen und damit auch nie erfüllt wurden.
Ein 100 Jahre alter Glückwunsch aus Duderstadt. Henning Müller hat rund 30.000 Postkarten aus dem Eichsfeld von seinem Vater geerbt. Seine Familie hat hier ihre Wurzeln. Die Postkarten für den Sammler wertvolle Zeitzeugen.
Du siehst ja, die Häuserzeile ist immer noch genauso.
Du hast wirklich über jeden Ort eine kleine Geschichte immer in jeder einzelnen Postkarte. Und du siehst natürlich auch Veränderungen. du siehst Veränderungen im Laufe der Zeit oder du siehst, wie hier in Duderstadt natürlich auch manchmal, dass es einfach so bleibt wie vor 100 Jahren noch.
Die Deutsche Post meldet zwar einen Rückgang beim Postkartenversand, doch 95 Millionen zugestellte Postkarten im Vorjahr sind noch kein Grund zur Sorge. Jede einzelne von ihnen ein Unikat.
Ja, viele Grüße aus Duderstadt. Wie man es halt so schreibt auf Postkarten.
Wenn man Postkarten schreibt, kriegt man auch öfter mal Postkarten und man freut sich natürlich.
Viel schöner als Instagram und Co. Der kleine Gruß zum Anfassen.
Das stimmt. Postkarten, muss man fast schon sagen, waren ganz wunderbar, weil ich krieg keine mehr. Du?
Ich krieg auch nur noch wenige. Meine Tochter kriegt tatsächlich viele. Es gibt immer Großeltern oder Freunde, die dann aus dem Urlaub ihr eine Postkarte schicken.
Die ist jetzt 8, da schreibt man doch Postkarten und freut sich auch über Postkarten.
Ich glaube, man schreibt wieder Postkarten, weil man einfach den Weg so schön findet. Und ich finde es ja auch so eine verlorene Mitteilungsweg, ehrlich gesagt, der so schön aber auch ist, als jetzt einfach so eine E-Mail oder sowas zu bekommen. Ich finde es auch immer ganz schrecklich, aber ich finde es immer ganz komisch, wenn Leute so Weihnachtskarten, so E-Karten verschicken im
Internet. Oh, das mag ich auch gar nicht.
Da denke ich mir immer so, also wirklich minimaler Aufwand gewesen. Ja. Also dann lieber einfach gleich eine E-Mail oder eine Brieftaube schicken.
Das stimmt. Aber aus der Zeit, als du in New York gelebt hast, du hast ja alles in allem 7 Jahre, wir sind ja mittendrin jetzt im West Village, gelebt hast, hast du da Postkarten noch geschrieben?
Da habe ich noch Postkarten
geschrieben. Das war in welcher Zeit?
Das war 2004 bis 2012, sowas rum. Doch, also ich glaube, ich bringe es durcheinander, aber irgendwie ist doch eine sehr lange Zeit. Und habe hier am Ende tatsächlich um die Ecke gewohnt. Da wurde auch übrigens, hier direkt ums Eck, ist das Haus, was von Friends immer gezeigt wird.
Ach,
im Vorspann.
Wo die immer nur im Café hängen. Und
genau, ja, ja. Also ich glaube, gedreht wurde dann in L.A., aber das Gebäude ist direkt ums Eck. Wenn man da langläuft, sind da auch immer tausende Leute, die da Fotos von machen.
Ist ja auch das totale Hipster-Viertel, aber auch sehr teuer, ne?
Es ist leider sehr teuer. Nee, ich hatte damals auch viel mehr Glück als Verstand. Ich hatte da einen Freund, der da gewohnt hat und dann durfte ich damit einziehen.
Wie bist du denn überhaupt vom idyllischen Bodensee in dieser Metropole? New York gelandet.
Ich hatte damals noch meinen Zivildienst gemacht. Also damals musste man noch seinen Zivildienst machen. Und dann war die Frage, gehe ich zum Bund oder mache ich Zivi? Und dann hatten einige Freunde von mir, die waren dann beim Bund und haben erzählt, naja, man macht so 2-3 Monate die Grundausbildung und dann trinkt man eigentlich nur noch Bier. Dann habe ich mir gedacht, das mache ich so oder so, dann mache ich lieber Zivildienst. Und dann hatte ich von der Möglichkeit erfahren, nach Amerika zu gehen und ein Auslandsjahr zu machen.
Ich glaube, aus der Zeit haben wir das Foto.
Genau, ja, nee. Und dann hatte ich mit in der Camp Hill Community mit behinderten Menschen zusammengearbeitet und habe tatsächlich auf einer Farm gearbeitet und durfte jeden Morgen um 5 3 Kühe reinholen, habe die mit der Hand gemolken, dann die Milch sozusagen zu den Häusern gebracht und hatte dann den ganzen Tag mit diesen Kindern auf der Farm gearbeitet. Und es war für mich die prägendste Zeit, ehrlich gesagt. Also am Anfang denkt man ja wirklich so, man bringt denen eventuell was übers Leben bei, aber es war genau andersrum. Also man hat viel mehr von den Menschen gelernt als andersrum. Es war eine unfassbar wertvolle Zeit für mich und habe das sogar verlängert. Ich war dann, glaube ich, 2 Jahre da oder 2,5. Und jedes Mal, wenn ich, und dann bin ich nach New York gezogen, habe dort meine Ausbildung angefangen. Und ich muss sagen, ich bin mindestens einmal im Monat da wieder rausgefahren, weil man sich einfach immer wieder mal so entschleunigen muss von dieser Stadt, weil sich alles bewegt und alles muss am besten heute noch passieren, weil man morgen keine Miete mehr zahlen kann. Und da muss man einfach sich da rausnehmen und das war der schönste Ort, da hinzufahren, denn immer einmal im Monat für ein langes Wochenende und einfach mal wieder mitbekommen, um was es wirklich geht im Leben.
Aber wie schön, spricht ja auch für dich, dass du das noch verlängert hast, die Zeit, obwohl du gar nicht gewusst hättest und auch immer wieder hingefahren bist, den Kontakt gehalten hast. Hält er bis heute?
Ja, das hält bis heute tatsächlich. Ich hatte jetzt zwar Anfang des Jahres in New York, da hatte ich die wieder besucht, also ich hatte da einen Film gedreht und bin dann wieder hochgefahren, aber ich finde es auch so schön, wenn man auf so einer Farm arbeitet, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber man hat ja sofort das Resultat, was man gemacht hat, sei es man molkt die Kühe, dann hat man gleich die Milch, man macht das Heu etc., also sind alles so Sachen, wo man sofort das Resultat sieht, während man in meinem Beruf einen Film dreht und dann irgendein Jahr lang später ruft einer und sagt, er ist übrigens fertig. Und im besten Fall ist er gut, aber im schlimmsten Fall ist er dann doch nicht so gut geworden. Und ich mag einfach diese Arbeit mit den Händen in der Natur und diese Entschleunigung vor allem.
Aber Filmgeschäft hat natürlich auch seinen eigenen Zauber. Und es heißt ja immer in New York, wenn du es hier machen kannst, dann überall. Und tatsächlich, du hast es in New York gemacht und machst es jetzt überall, arbeitest eben international. Und du hast gerade auch in einem Film mitgespielt mit einem Regisseur, den du, glaube ich, in dieser New Yorker Zeit auch kennengelernt hast,
von The Brutalist. Brady Corbett, der ist auch Schauspieler gewesen, war ein Jungschauspieler. Und dann hat er mit zartem Alter von 25 Jahren, glaube ich, sich entschieden, ich will Regisseur werden und hat einen tollen Film geschrieben, der hieß Childhood of a Leader. Da durfte ich auch mitspielen, auch mit Robert Pattinson. Und da hatten wir tatsächlich in Venedig sogar Premiere, hat bester Film, beste Regie, glaube ich, sogar gewonnen. Aber der Film war nicht sehr erfolgreich. Mhm. Dann hat er seinen zweiten Film gedreht, auch toller Film, Vox Lux mit Natalie Portman, war leider auch nicht so erfolgreich. Und dann wiederum, 8 Jahre später, war seine Antwort, ich mache einen 4-stündigen Film über Architektur. Und hatte auch auf Film gedreht, also hatten wir alle Filme gedreht. Und das war für mich die schönste Erfahrung tatsächlich. In diesem Business hat unweigerlich gar nicht mal was mit mir zu tun, aber einfach ihn zu sehen, wie er diese Früchte erntet von seiner langen Arbeit. Auch ich weiß ja, wie viel Opfer er bringen musste, dass er da bei den Golden Globes gewonnen hatte. Und bei den Oscars waren wir, glaube ich, für 10 Oscars nominiert.
Und 3 habt ihr bekommen?
Und 3 haben wir bekommen. Das war für mich der schönste Moment, ihn zu sehen, wie er da wirklich diese lange Qual auch, die ja so eine Filmemacherei auch sein kann. Wir Schauspieler kommen ja nur rein und dann wird uns gesagt, da stehen, das sagen, dann sind wir schon auf dem nächsten Projekt idealerweise. Aber so ein Regisseur, der sitzt ja mit diesem Projekt über fast 10 Jahre zusammen. Das darf man nie vergessen. Und das war für mich das Schönste zu sehen, dass er da einfach
Schauen wir rein. The Brutalist. Adrien Brody hat auch einen Oscar bekommen für, für den Hauptdarsteller. Ein sehr besonderer Film. Du sagst, es ist sehr düster, sehr ernste Thematik. Geht um eine Immigration und Architekten. Und wir schauen uns mal eine Szene an. Und zwar spielt die im englischen Original. Und wir sehen dich als Counterpart von Oscar-Preisträger Adrien Brody, wie du da brillierst.
That there is something inside for the people to discover. So that it is one building, not four. For its harmony. You said it yourself, Mr. Van Buren. You expected it to be one building. Well, now it is.
Sorry, but we are not going back inside until you look us all straight in the eye and you tell us where you are willing to compromise.
Jim. Please, tell us again what it is that you have built. Tell us.
I'll tell you what I've built. Now, I've built a shopping center in New Hope, a hotel in Stamford, Connecticut.
Now, Jim, let me remind everyone that Laszlo has offered to personally offset these costs.
Now, I'm sorry, but you have asked me to come here to tell you what it is that we do not need. Plain and simple, the one thing we do not need is this guy.
Jim.
Well, I'm sorry, but this whole thing is just bizarre. You must all see that.
Now, look.
Ja, man spürte schon in dieser kleinen Szene, das ist ein düsterer Film, sehr intensiver Film. Für den Zuschauer auch nicht leichte Kost. Wie war es für dich als Schauspieler?
Für mich war es ein Traum, damit zu spielen. Also mit Adrien und Brady und Felicity Jones. Es war einfach so, und Guy Pearce. Also es war einfach so mit doch Legenden fast schon zu drehen. War ein Traum.
Die auch sehr eng um dich herumstanden.
Sehr
zum
eng
Teil.
Um mich herumstanden. Und da sind auch tolle Freundeskreise entstanden. Und der Dreh war schon sehr intensiv. Aber wie gesagt, für mich war es einfach das Schönste, dass Brady nach dieser langen Zeit seinen Film drehen durfte. War auch kurze Zeit, ehrlich gesagt. Wir hatten, glaube ich, nur 34 Drehtage dafür, dass der Film 4 Stunden lang ist. Und wir haben auf Film gedreht, was ja unweigerlich immer mehr kostet eigentlich. Und man hat weniger Zeit sich mit den Szenen. Ja. Also man muss mehr proben im Vorhinein, weil man nicht endlos einfach sagen kann, noch ein Take, noch ein Take, noch ein Take. Kostet alles Geld. Aber es war eine traumhafte Erfahrung für mich, da mitspielen zu dürfen.
Weil wir jetzt noch in New York sind, wieso bist du hier weg?
Für mich war es ein Mischmasch aus verschiedenen Komponenten. Also ehrlich gesagt, habe ich meine Familie in Europa vermisst, also in England und in Deutschland. Ich hatte auch das Gefühl, ich hätte mal wieder gerne ein Gebäude angefasst, was älter als 100 Jahre ist. Und dann gab es ja noch so eine politische Situation damals, mit der ich nicht ganz so mich anfreunden konnte. Konnte ja keiner wissen, dass es heute man die Lieben gern wieder zurückhaben würde. Aber deswegen bin ich zurück nach Europa gegangen. Und es war für mich aber auch ein Traum, ehrlich gesagt, oder eine glückliche Fügung. Ich bin dann nach Berlin gezogen. Und hatte dadurch, dass jetzt alles plötzlich, Hollywood hatte sich geschiftet, dreht unheimlich viel in London oder in Osteuropa. Und dadurch sind dann auch englischsprachige Schauspieler in Europa sehr gefragt gewesen. Ja. Und bin dann eigentlich so noch einfacher in diese Filme auch reingekommen als in New York tatsächlich.
Du hast gesagt, jetzt in Berlin. Und ich weiß nicht, wie es da ist, aber hier in Norddeutschland ist das Thema Grundsteuer gerade ein Aufreger. Seit Januar ist sie bundesweit neu geregelt und einige Eigentümer zahlen jetzt weniger als vorher. Andere, vor allem auf dem Land, deutlich mehr. Und in Niedersachsen wird das morgen Thema im Landtag sein. Georg Beinig zeigt schon jetzt 2 krasse Beispiele.
Dass sie mehr Grundsteuer zahlen muss, hatte Hertha Kruse aus Wiesmoor schon befürchtet. Gleich hinter ihrem Haus liegt ihr 1 Hektar großer Naturgarten, inklusive Teich und Laubbäumen. Kröten und Libellen fühlen sich hier wohl. Vor 30 Jahren sah das Grundstück noch so aus wie das nebenan.
Das war eine sumpfige Wiese und es war zu nichts zu gebrauchen, landwirtschaftliche Nutzfläche praktisch. Und dann haben wir Teiche ja ausbaggern lassen und dann haben wir Bäume angepflanzt. Und eigentlich haben wir es nur angelegt, weil wir sonst auch nichts mit anfangen konnten für die Natur.
Bisher zahlte sie 33 Euro jährlich. Jetzt sind es 961, das 30-fache. Für sie eine Monatsrente. Verkaufen lässt sich das Gartenstück auch nicht gut.
Wir haben ja keine eigene Zufahrt für dieses Gelände. Also das Gelände ist so nicht zu verkaufen. Wenn wir es verkaufen müssten, müssten wir das ganze Haus mitverkaufen.
Ihre Einsprüche alle abgelehnt. Und damit steht sie nicht allein. Niedersachsen nutzt seit dem 1. Januar ein eigenes Flächelagemodell zur Berechnung der Grundsteuer. Dadurch verteuern sich unbebaute, ungenutzte Flächen im Außenbereich. Auch ungenutzte alte Scheunen kommen Eigentümern jetzt teuer zu stehen. Alexander Stichnot aus Örje im Kahlenberger Land restauriert seit Jahren in Eigenarbeit diesen Resthof mit großer Scheune. Seine Grundsteuer verzwölffachte sich von 193 auf 2.320 Euro.
Für das Wohnhaus bin ich auch bereit, mehr zu zahlen als die 193 Euro. Das hier sind alles Ruinen, die ich nur stehen lasse, weil mein Herz dran hängt. Das ist prägend für das Kahlenberger Land, diese Art von Rübenbogen, so nennt sich das. Wenn ich das abreißen würde, kostet es ja auch wieder Geld. Wo soll ich das hernehmen? Und was mache ich dann mit der Fläche? Soll ich es neu bebauen? Das ist kein Bauland.
Bliebe die Nutzung. Ein paar Werkzeuge und alte Karossen stehen auch in der Scheune. Für Katzen ein Paradies, außer bei Regen. Dann wird's feucht. Von oben bröckelt der Zement aus den verputzten Hohlpfannen. Ein neues Dach aber lohnt nicht.
Wenn ich hier was reinstelle wie einen Wohnwagen und da fällt was drauf, dann kommt der Eigentümer natürlich sofort mit Recht und sagt, das musst du mir bezahlen. Und was kriege ich denn für einen Stellplatz? 40 Euro? Das rechnet sich definitiv nicht.
Ungenutzte Scheunen und Grünflächen im Außenbereich, die Klagen hierzu erreichen auch den niedersächsischen Finanzminister. Der will jetzt das neue Grundsteuergesetz ändern.
Wir haben zwei Fallkonstellationen, wo wir besondere Ungerechtigkeiten auch selber feststellen würden. Und deshalb ist es richtig, dort zu handeln. Und das werden wir jetzt angehen, haben einen konkreten Gesetzentwurf ausgearbeitet, den wir jetzt aber als erstes mit den kommunalen Spitzenverbänden diskutieren werden. Unser aktueller Überlegungsstand ist, dass wir die Kommunen in die Lage versetzen, jeden Einzelfall gesondert zu betrachten und dann auch abweichende Entscheidungen zu treffen.
Die Kommunen sollen also Fälle wie die von Alexander Stichnot und Hertha Kruse im Einzelfall prüfen. Es bleibt Hoffnung.
Dass sie endlich vernünftig werden.
Bis es soweit ist, gelten aber die teuren Grundsteuerbescheide des Finanzamtes und müssen bezahlt werden.
Tja, auch Besitz kostet. Du hast das gerade auch in Italien erlebt. Gibt es da auch, das ist dein Häuschen oder dein Haus, muss man ja sagen, was du in Italien gerade, glaube ich, auch selbst saniert, renoviert hast?
Also ich habe es selber Hand angelegt, ja. aber doch, wir haben es renovieren lassen. Ich habe den Garten tatsächlich selber angelegt. Während der Pandemie war ich da für 3 Monate und habe, glaube ich, eigenhändig fast 800 Pflanzen da in die Erde reingebuddelt.
Schön.
Ja, nee, das, also jede einzelne Pflanze, die du siehst, habe ich tatsächlich selber gepflanzt.
Und es geht über in die Weinberge,
ist ein traumhaft schöner Ort, kann man auch wunderbar Trüffel essen und Wein trinken, was ich tatsächlich auch schon mal gemacht habe.
Wo in Italien?
Piemont, in der Nähe von Alba oder Barolo, was man vielleicht noch eher kennt.
Da, wo es die guten, leckeren Schweinereien gibt. Aber der schöne Garten ist auch von der Mama geerbt, das Talent.
Mama hat auch viel Rat gegeben. Sie konnte nicht ganz so oft da sein, wie gesagt, weil es Pandemie war. Da waren ziemlich viele Reiserestriktionen, aber sie war natürlich auch da, hat auch mitgeholfen.
Die hat den schönsten Garten, habe ich gelesen, den schönsten
leidenschaftliche Gärtnerin. Sie hat einen wunderschönen englischen Garten, hat damit auch schon Preise gewonnen tatsächlich. Ja. Garantiert habe ich von ihr diesen grünen Daumen. Oh, aber selbst die Steinwege und Treppen und alles habe ich tatsächlich alles während der Pandemie da gebaut.
Schaffst du es denn überhaupt da ab und zu mal hinzukommen, wenn du so viel international arbeitest?
Am Anfang sehr viel, waren wir schon oft da. Ja. Und jetzt geht meine Tochter aber auch in die Schule und dann mit meinem Beruf oder mit meiner Frau ihrem Beruf, die auch viel reisen muss, ist ein bisschen schwieriger. Deswegen haben wir uns entschlossen, das auch unterzuvermieten.
Aber wunderschön, wenn man ab und zu mal nach Italien kann.
Casino Otto.
Herrlich. Und es gibt ja auch einen Superstar aus Hollywood, nämlich George Clooney, der auch so eine Italienliebe hat. Und ich habe gehört, du hast mit dem unlängst mal einen Wein getrunken.
Ich durfte mit dem auch mal einen Wein trinken. Ich habe einen sehr guten Freund aus New York, Christopher Abbott, der ist auch Schauspieler. Und der hatte mit, jetzt wollte ich schon George sagen, so gut kenne ich ihn nicht.
Georgie Porgy.
Georgie Boy. Hatte der einen Serie gedreht, Catch 22. Und ich hatte damals auch in Rom gedreht. Und dann haben sich die Wege ab und zu gekreuzt, was ein bisschen absurd und surreal war. Aber wenn man da mit Clooney irgendwie an so einem Tisch sitzt und Wein trinken darf in Rom.
Und sieht er so gut aus in echt?
Er sieht schon sehr gut aus, ich muss schon sagen. Er sieht schon sehr gut aus und erzählt sehr lustige Geschichten die ganze Zeit. aber das war schon absurd, ja. Absurde Erfahrung, surreal. Und ich musste auch an dem ersten Abend, als ich dann nach Hause gelaufen bin, ehrlich gesagt in eine andere Bar rein und erstmal einen Schnaps trinken.
Der Fan-Moment, ja, den musstest du erstmal veratmen.
Das war ein bisschen surreal.
Michael, super. Michael, wahrscheinlich wie alle deine Kollegen mit den englischsprachigen Produktionen sagen, vielen Dank, dass du hier bist. Hier warst, komm gerne wieder, du hast viel zu erzählen. Ich werde jetzt rufen auch die anderen Talkshows an. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir sehen dich Donnerstag 2015 im Galizien-Krimi. Und morgen kommt zu uns die Schauspielerin Brigitte C. Freuen wir uns auch sehr drauf. Schön, wenn Sie dabei sind. Geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.